Ich würde zuerst ein bisschen Werbung machen für die Fastenwoche. Die geht übermorgen los. Manche, ihr könnt auch schon heute anfangen. Ich fange heute Abend an. Und jetzt denkt man ja so, die Fastenwoche, da muss man jetzt hierher kommen und sich mit Gott ringen und kämpfen. Aber der Vers für die Fastenwoche ist ja, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Passt ja gut zur Fastenwoche, schmecket. Aber ich hatte irgendwie so diesen Vers auf dem Herzen für die Fastenwoche. Und ich habe erst jetzt in der Predigtvorbereitung gesehen, dass er auch in Psalm 34 steht, wo ja auch die Jahreslosung steht. Und ich habe es irgendwie auf dem Herz, dass es nicht nur eine Zeit ist, wo wir ja jetzt so intensiv beten, sondern dass es auch eine Zeit ist, in der Gott redet zu uns. Sodass wir uns einfach treffen und auch mal Gott reden lassen. Ich möchte, dass wir so die Psalmen durchgehen und mal hören, wer ist denn Gott eigentlich? Also es soll eine Zeit werden, wo Gott groß wird in unserem Leben. Und dazu möchte ich euch einladen für diese Fastenwoche. Was ihr jetzt fastet, bleibt euch überlassen. Daniel hat ja Süßes gefastet. Die Pharisäer haben zweimal die Woche gefastet. Jesus hat 40 Tage nichts gegessen. Esther hat 3 Tage nichts gegessen und nichts getrunken. Aber durch diesen Verzicht, das bedeutet so, dass wir uns konzentrieren auf was Geistliches und wir werden sensibler. Und wir werden sensibler, Gottes Stimme zu hören. Und ich glaube, dass es wichtig ist, jetzt am Anfang dieses Jahres mal hinzuhören, was möchte Gott in diesem Jahr für mein Leben oder für uns auch als Gemeinschaft hier. Und wir finden es oft in der Bibel. Samuel hat gefastet, im Fall einer Trauer, David mit Krankheit. Oder um geistliche Erkenntnis haben sie gefastet, um Buße. In der Apostelgeschichte haben sie gefastet, um den Willen des Herrn zu suchen. Oder bei der Diensteinsetzung und Gemeindebegleitung in Apostelgeschichte 14, wenn sie da einsetzen sollen. Also ich möchte euch Mut machen, einen Abend zu kommen und von Gott zu hören. Handyfasten wäre so vielleicht was in unserer Zeit, oder Computerfasten, oder Fernsehfasten. Und für heute geht es um Psalm, Jahreslosung, wer kennt ihn schon? Erika ist bestimmt, oder? Psalm 34. Ah, da steht er. Vers 15. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Aber es ist nur der zweite Teil. Suche Frieden und jage ihm nach. Jetzt habe ich überlegt, wie fange ich ihn an, und jetzt habe ich mir tatsächlich mich entschieden, was von früher zu erzählen. Wir haben ja waren damals in der Gemeinde Gottes und die Gemeinde hat nebendran ein Haus gekauft und dachte, das reißt sie mal ab. Das war eine richtige Baracke, um da ein neues Gemeindehaus zu bauen. Das gibt es bis heute nicht, das neue Gemeindehaus. Auf jeden Fall, wir haben eine Wohnung gesucht und wir konnten dann für 60 Euro Miete in das alte, abgerissene, fast abgerissene Haus einziehen. Hinten hat einer gewohnt, schon seit 20 Jahren. Und wir sind vorne eingezogen, in den vorderen Teil. Und die Frau, die vorher drin gewohnt hat, die wollte nicht, weil man musste durch die vordere Wohnung durch, dass er mit dem Hund durchgeht. Also musste er 10 Jahre diesen Hund auf seinen Schultern durch ihren Flur tragen. Als wir dann eingezogen sind, haben wir gesagt, es ist okay, wenn er mit seinem Hund durch unsere Wohnung geht, damit er in seine kommt. Jetzt gab es aber in der Wohnung keine Heizung. Also war es im Winter so kalt, dass das Bad, das war im Flur, eines Morgens, als ich meine Zahnbürste greifen wollte, die am Zahnbecher angefroren war, konnte ich meine Zähne diesen Morgen nicht putzen. Es waren auch Eisblumen am Fenster. Aber wir waren so frisch bekehrt und wir wollten irgendwie für den Herrn sowas tun und auch Opfer zu bringen. Das war überhaupt kein Problem. Wir wollten auch unser Leben geben und haben unten dann so einen Kaffee aufgemacht und da kamen immer Obdachlose. Und in Emdingen kommen natürlich auch viele vom ZFP, psychisch Kranke. Also ich glaube, es gibt da 3000. Und so kam es irgendwie, dass die halt da so waren und plötzlich auch bei uns eingezogen sind. Es hat sich einfach so ergeben und wir wollten ja radikal mit Jesus sein. Ich erinnere mich, da hat einer bei uns gewohnt, wenn der seine Schuhe ausgezogen hat, der hatte so Käsefüße, das hat man dann unten im Erdgeschoss schon gerochen und wir waren im zweiten Stock oben. Und den haben wir dann irgendwann weggeschickt, das war einfach zu heftig, aber der ist dann irgendwann bei uns im Flur eingezogen und ist dann nachts, hat er immer da im Flur außen im Treppenhaus geschlafen. Und ich erinnere mich an einem anderen, ich habe ihm immer versucht zu erklären, dass wir Schafe sind und Jesus unser Hirte. Und habe ihm dann so dieses Schwarz-Weiß, Jesus, so dass wir uns abwenden müssen vom Böden und zu Gott kommen. Und hat irgendwann dann zu mir gesagt, er ist kein Schaf, sondern ein Hirsch. Und er hat dann jeden Tag an meiner Tür geklingelt und mein Freund hat immer so gemacht, es hieß so viel wie der Hirsch ist wieder da. Und es hat mich an meine Grenzen gebracht, einfach so menschlich. Und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann diese verrückten Menschen nicht mehr sehen. Und jetzt kommt der Sprung zu Psalm 34. David hat sich nämlich verrückt gestellt. In Vers 1 lesen wir das, dass er vor Abimelech war. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch hier steht. Ja. Und sich verrückt gestellt hat, weil er war auf der Flucht vor Saul, der ihn töten wollte. Und wir lesen in Samuel dann, dass er gegen die Wand und gegen die Tür geklopft hat und dass hier Sapper aus seinem Mund kam und in seinen Bart. Also der hat sich richtig verrückt gestellt. Und der Abimelech sagt dann, hey, den will ich hier nicht haben. Verrückte habe ich schon genug. Und so ging es mir damals auch irgendwann. Ich wollte keine Verrückten mehr sehen. Verrückte habe ich schon genug. Aber wir sehen hier eine Strategie Davids, um zu überleben. Weil Saul wollte ihn wirklich töten. Er hat diesen Speer nach ihm geworfen, um ihn umzubringen. Und die Philister waren eigentlich die größten Feinde. Und als er dorthin kam, hatten sie ihn erkannt, dass er ja der ist, von dem die Leute sagen, Saul hat 1.000 getötet, aber David 10.000. Und es war klar, sie werden ihn umbringen. Und deswegen musste er sich verrückt stellen, um zu überleben. Jetzt wäre es natürlich interessant, David schreibt jetzt in dieser Situation diesen Psalm. Und jetzt ist es interessant, ein bisschen zurückzugucken, weil David befindet sich eigentlich am Höhepunkt seiner Karriere. Also Folgendes ist passiert, ein paar Jahre zurück. Israel wollte einen König. Gott hat gesagt, das ist nicht gut, aber ich gewähre euch das, ihr kriegt einen König. Saul wurde dann dieser König, erst zum Fürst und dann zum König. Und der David, der war dann so beim Saul und war für den Saul ein Krieger. Hat an dem Hof des Königs gedient irgendwann. Und irgendwann haben die Leute gesungen, der Saul hat 1.000 getötet, aber David 10.000. Und es war dem Saul irgendwie ungeheuer, dass der David so ein guter Krieger war und dass die Leute eher so zu David geschaut haben. Und irgendwann ist es passiert, dass Saul in seinem Herzen Gott nicht mehr gehorsam war, als er gegen Amalek kämpfte. Hat er dann einfach nicht gehorcht und das Volk nicht ausgerottet. Und dann sagt Gott, und weil du ungehorsam warst, kommt jetzt so ein böser Geist über dich. Und ab diesem Tag war irgendwas Böses in Sauls Leben gekommen, aus Rebellion gegen Gott. Und ab diesem Tag fing er an, gegen David zu kämpfen, weil er gemerkt hat, dass David stärker wird wie er. Und Gott hat das Königreich und das Königtum vom Saul weggenommen, hat gesagt, ich nehme es dir weg wegen Ungehorsam und ich werde es jetzt dem David geben. Und in dieser Zeit wurde David auch gesalbt von dem Samuel zum König. Und das ist die Situation, David ist eigentlich schon gesalbt zum König, er ist am Hofe Sauls, kriegt dort auch die Schwiegertochter, die Tochter vom Saul versprochen, er ist befreundet mit dem Kronprinz, also mit dem Jonathan und es geht ihm gut und er wird dann sogar zum König gesalbt, er ist eigentlich jetzt so ganz weit oben. Sein Leben ist gesegnet, alles läuft rund und dann kommt aber dieser böse Geist über den Saul und Saul möchte David töten. Und David bleibt nur die Flucht so weit weg, dass er sogar zu seinen Feinden flieht und sich dann verrückt stellt. Und in dieser Situation, wo Saul hat ja einen Speer nach ihm geworfen und will ihn wirklich umbringen, als er bei ihm sang, in dieser Situation, am tiefsten Punkt von Davids Leben, wo er sterben sollte, ist dieser Psalm entstanden. Psalm 34. Und ich würde jetzt nochmal springen ab Vers 9. Jetzt habe ich eine kleine Aufgabe für euch. Jetzt guckt mal den Vers 15 an, den zweiten Teil. Oder vielleicht auch den ersten und Vers 14 auch. Was fällt euch da auf? Da ist irgendwas anders. Zu allen anderen Versen. Ich gebe euch einen Tipp vielleicht. Bei den anderen ist was Großgeschriebenes immer. anders? Hat jemand rausgefunden? Genau das Wort Herr. Hat jemand? Ja. Also der ganze Psalm, da geht es immer um den Herrn. Nur plötzlich in Vers 13 geht es schon los. Vers 14 und 15 kommt das Wort Herr nicht mehr vor. Und der David stellt hier eine Frage, wer hat Lust und wer möchte Gutes oder wer möchte in seinem Leben das Gute sehen und das Leben sehen? Er soll Folgendes tun, Vers 14, seine Zunge vor dem Bösen bewahren, seine Lippen vor betrügerischer Rede und Vers 15, vom Bösen ablassen und Gutes tun und Frieden suchen und ihm nachjagen. Also wir sehen hier, der Kern des Verses ist, das Blatt wendet sich, wo es vorher nur um den Herrn geht, geht es jetzt plötzlich tatsächlich um uns. Und der Psalmist, also David, zeigt hier, wenn ihr Frieden wollt, dann geht es jetzt hier um euch, dann müsst ihr dafür was tun. Und zwar vom Bösen ablassen und Gutes tun. Jetzt habe ich ja zwei Möglichkeiten, darüber zu predigen. Ich kann das Böse definieren, was ist schlecht. Und wir können darüber reden, was es bedeutet, das Böse nicht zu tun. Aber wer von euch Kinder hat und Erziehungsbücher gelesen, der weiß ja, wenn man Kinder, wenn man möchte, dass sie auf dem Sitz zum Beispiel sitzen, am Tisch, dann soll man ihnen nicht sagen, du sitzt jetzt nicht gut am Tisch, sondern man soll das immer positiv formulieren und sagen, setz dich bitte richtig hin. Also man soll immer das sagen, was sie tun sollen. Und das auch als positive Botschaft, keine negative Botschaft. Also wenn ich schon heute im Ihr sollt spreche, dann versuche ich trotzdem eine positive Botschaft zu bringen. Nämlich ihr sollt nicht vom Bösen ablassen, sondern dem Frieden nachjagen. Und um diesen Frieden geht es heute. Und es geht darum, dass wir heute, dass Gott zu uns spricht und wir das erlauben, was es bedeutet, wie komme ich denn zu diesem Frieden? Ich soll ihm nachjagen. Also ich war noch nie auf der Jagd, heutzutage lauert man ja. Ich denke, damals, um was zu jagen, muss man wirklich diesen Sachen hinterher jagen. Also wenn das jetzt unsere Jahreslosung ist, dann bedeutet das unser Alltag, unser Montag, unsere Woche, dann sollen wir diesem Frieden nachjagen. Und ich habe jetzt drei Sachen, wie David denn diesem Frieden nachjagte. Erstens, David jagte dem Frieden nach, indem er den Herrn befragte. Also er ist ja dann geflüchtet vor dem Saul und da haben sich Männer um ihn geschart, 400, später mehr. Männer, die im Herzen verbittert waren oder ausgestoßen. Und in 1. Samuel 23 ist dann die Frage, ob Saul mit seinen Männern gegen diese Philister wieder kämpft. Wir müssen es vielleicht aufschlagen. 1. Samuel 23. Vers 2. Also es geht dann darum, in Vers 1, dass die Philister gegen Keila kämpfen und Vers 2, da fragte David den Herrn, soll ich hingehen und diese Philister schlagen? Der Herr sagte zu David, geh hin, schlage die Philister und errette Keila oder Keila. Aber die Männer bei David sagten zu ihm, siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda. Wie sollen wir hingehen nach Keila gegen das Heer der Philister? Da fragte David wieder den Herrn und der Herr antwortete ihm, auf, zieh nach Keila hinab, ich will die Philister in deine Hände geben. David jagte diesem Frieden nach, indem er den Herrn befragte. Wie funktioniert denn das, den Herrn befragen? Wenn ich manchmal mit Leuten rede und sage, dass ich Gottes Stimme höre, dann ist es manchmal schwierig nachzuvollziehen, wie hört man denn Gottes Stimme? Also natürlich in seinem Wort hören wir seine Stimme. Aber ich glaube, wir hören Gottes Stimme auch, wenn wir zur Ruhe mal kommen. Dieser Geist Gottes ist ja auch als Wind, ist was ganz Leises. Und ich glaube, wir brauchen Zeiten der Ruhe und auch des Fastens, wo wir uns Zeit nehmen, diese Stimme zu hören. Und es hört irgendwie jeder anders. Der eine hört es nur, wenn er das Wort Gottes liest, da spricht was zu ihm. Und manche hören aber vielleicht auch was. Und wenn wir diese Stimme zulassen, das wird Frieden in unser Leben bringen. Ich gebe euch ein Beispiel. Also es kann ja sein, manche sind ja nicht verheiratet, ihr seid irgendwie verliebt und ihr kennt da jemand und die Frage ist natürlich, passt es? Jetzt ist das diese Person die richtige Person? Und ich sage Leuten immer, um das rauszukriegen, ob ihr diese Person heiraten sollt, ist entscheidend, ob ihr in eurem Herzen diesen Frieden habt, ob ihr so eine Ruhe darüber habt. Das heißt, Gott spricht manchmal durch uns, indem er uns so eine Ruhe und so einen Frieden gibt. Manchmal spricht Gott aber auch anders, indem er uns vielleicht ein Wort gibt oder einen Traum. Ich wusste in meinem Herzen, dass meine Frau die Richtige für mich ist, auch wenn ich lange gebraucht habe, mich dafür zu entscheiden. Aber ich wusste das. Und ich hatte mal einen verrückten Traum dann, dass ich mit meiner Frau irgendwann in China in einen Doppelbus einsteige. Und ich habe immer Gott gefragt, wie soll das passieren, dass dieser Traum Wirklichkeit wird? Und ich habe auch einmal geträumt, dass sie die Richtige für mich ist. Und tatsächlich auf unserer Weltreise waren wir in China, das hatten wir gar nicht so geplant. Und irgendwann sind wir in diesen Bus eingestiegen und habe mich erst später wieder daran erinnert. Gott spricht manchmal durch Träume, aber Gott spricht manchmal durch diesen Frieden. Und manchmal spricht Gott aber einfach nur so ein Wort. Wenn ihr stille werdet vor ihm und ihn sucht, dann kann es manchmal sein, er gibt euch so ein Wort. Mehr ist es oft nicht. Und dann ist die Frage, was das bedeutet. Und zum Beispiel, ob ihr in diese Gemeinde gehen sollt. Das wäre vielleicht ganz interessant, das mal zu fragen. So wie David fragte, soll ich jetzt gegen die Philister kämpfen oder nicht? Viele Leute sagen halt, ich gehe in die Gemeinde oder in die Gemeinde, weil das ist irgendwie cool. Ich gehe in die ICF nach Freiburg oder ich gehe dahin. Aber ich glaube, Gott möchte zu uns reden. Punkt 2, David jagte den Frieden nach, indem er den Herrn Richter sein ließ. Also irgendwie finde ich die Bibel ja schon auch humorvoll. Es wird dann beschrieben, dass David flüchtet in die Wüste Sif und auch dann später in diese Berge. Ich kann mir die ganzen Namen nicht merken. Auf jeden Fall ist er da irgendwo im Gebirge und versteckt sich in der Höhle. Und wie es das der Zufall so will, kommt der Saul, der ihn ja verfolgt. Das heißt, er dann erst mit 3000 Mann, Kriegern, losgezogen, ihn zu suchen. Der Saul heißt, in der Bibel wird es so schön beschrieben, bedeckte seine Füße. In dieser Höhle ging er rein, bedeckte seine Füße, also er musste mal auf die Toilette quasi. Und der David steht dann da und sieht, wie der Saul da ist. Und seine Männer sagen dann, töte ihn jetzt, bring ihn um, das ist deine Chance, jetzt dieses Königreich für dich in Anspruch zu nehmen. Und der David sagt, nee, das mache ich nicht, aber geht hin und schneidet ihm hinten einen Zipfel ab von seinem Gewand. Ich lese es mal, 1. Samuel 24, Vers 13. Fangen wir in Vers 11 an. Sie am heutigen Tag haben deine Augen gesehen, dass ich der Herr heute in der Höhle in meine Hand gegeben hat. Nee, Entschuldigung. Genau, der Herr hat ihn eigentlich in seine Hand gegeben. Vers 12, nun sieh, mein Vater, sieh doch den Zipfel von deinem Rock in meiner Hand, dass ich dich nicht tötete. Ich wollte noch davor. Davor geht es eben darum, dass er eben die Chance hat, ihn zu töten, aber schneidet nur den Zipfel ab. Und dann in Vers 13 sagt eben David, ich werde es nicht tun, sondern der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir. Und der Herr wird mich an dir rächen, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Punkt 2, David jagte dem Frieden nach, indem er den Herrn Richter sein ließ. Vers 13, der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir. Und der Herr wird mich an dir rächen, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Also ich sehe hier zwei Aspekte. Zum einen, dass David wirklich bereit ist, diesen Plan Gottes so zu akzeptieren, dass es jetzt nun mal so läuft und dass er noch kein König ist, obwohl er gesalbt ist, und dass er verfolgt wird, obwohl er nichts Böses getan hat. David schafft es, sein Schicksal, sein Leben so zu akzeptieren. Und was ich da sehe, ist, David schafft es, sich unter Autorität unterzuordnen. Und der Punkt 2 ist, jage dem Frieden nach, indem du es schaffst, dich unter Autorität unterzuordnen. Und ich sehe das ganz oft in Gemeinden, dass Menschen Probleme haben, sich unter Autorität unterzuordnen, weil es eine Zeit gab in ihrem Leben, wo sie von Autorität verletzt wurden. Und es ist was ganz Normales, weil wir immer in irgendeinem Autoritätsverhältnis stehen. Und mein Chef hat mich auch schon oft verletzt, nicht mein jetziger, aber damals, weil er zu starke hierarchische Autorität über mich ausgeübt hat, wo er mich beschnitten hat und hat gesagt, das machst du jetzt so und das machst du so, ohne Begründung, sondern weil er Chef ist. Ich bin Chef, deswegen mache ich das so. Und es gibt es in unserem Leben, dass Autoritäten uns Dinge antun und die uns wehtun. Und deswegen passiert es bei vielen Menschen. Ein Freund von mir hat eine Studie gemacht über Freaks und Esoteriker und hat herausgefunden, dass die meisten Freaks, die irgendwo aussteigen und in irgendwelchen Höhlen in La Gomera oder so leben, ein Problem haben mit ihren Eltern. Er hat immer wieder nachgefragt, hey, wie geht's im Umgang mit deinen Eltern? Und kam immer das Gleiche raus. Leute, die verletzt sind von ihren Eltern, haben ein Problem mit Autorität und haben das nicht geklärt. Und immer wieder, wenn Autorität in ihr Leben kommt, verletzt sie das. Und David ist aber jemand, der hat es irgendwie geschafft, der hat es irgendwie angegangen. Es heißt ja auch, er hat dieses Herz Gottes. Ich glaube, dass er das vergeben hat, dass er da klar war, dass er mit seinen Eltern und mit Autoritäten im Reinen war. Und deswegen konnte er das so stehen lassen, dass der Saul als Gesalbter des Herrn jetzt noch über ihn König ist, auch wenn er zu ihm ungerecht ist und böse. Also Autorität akzeptieren heißt auch, ich akzeptiere, dass in meinem Leben die Dinge jetzt so laufen, dass mir Dinge geschehen, auch wenn ich es gern anders hätte. Also Punkt 2, jagt dem Frieden nach, in dem der Herr Richter ist. Ich akzeptiere das so und ich lasse das in Gottes Hand, wann er diese Menschen richten wird. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, das zu richten. Sie werden irgendwann vor dem Thron Gottes verantwortlich sein müssen. Und oft sehe ich dann auch bei Leuten, die dieses Autoritätsproblem haben, Rebellion ist ein anderes Wort, dass da auch geistlich dann irgendwas so, wie so Bindungen da sind und sie an bestimmten Punkten auch nicht frei sind. Punkt 3, David jagte dem Frieden nach, indem er seine Sünde bekannte. Also es ist jetzt schon auch ein Phänomen in dieser Beziehung mit Gott. Einmal eben dieses Hören, dann auch was tun. Aber die Beziehung mit Gott heißt ja nicht nur, dass wir reden. Also manchmal, wenn ich so Gebeten zuhöre, wenn ich einen Aufruf mache zu einem Gebet in einem Hauskreis, dann fangen die Leute immer an zu bitten. Und dann sage ich immer, Gebet ist auch erstmal, dass wir hören, was Gott denn sagt, weil es ist eine Beziehung. Und Gott möchte reden und Gott möchte auch gerade in Gottesdiensten in unser Herz reden, er tut es durch seinen Geist. Deswegen ist meine Aufgabe, dieses Wort zu verkündigen in Klarheit. Und die Aufgabe des Geistes ist es, dass er zu euch redet. Und deswegen ist es so interessant, wenn ich euch nachher frage, hat jeder was anderes verstanden? Weil der Geist Gottes euch in eine Wahrheit führt. Das heißt, das Leben mit Gott heißt, dass da auch jemand zu mir redet, der in meinem Leben was verändern will, der will, dass ich werde wie Christus und der Frieden in mein Leben bringen will. Der Geist Gottes möchte, dass wir diesen Frieden haben, egal wie um uns herum Krieg ist, wie schwierig es in unserer Familie ist oder an unserem Job oder dort, wo wir von Autorität beschnitten werden. Oder der Heilige Geist sorgt dafür, dass dieser Friede in unser Leben kommt. Das heißt, er verherrlicht Christus. Und Christus ist ja dieser Träger des Friedens. Den Segen spreche ich ja euch oft zu. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus, ist dieser Friede, dieser Shalom. So, der Heilige Geist wirkt jetzt, gerade jetzt auch an euch, auch heute Abend, morgen früh, immer wieder. Jetzt geht es darum, das zu hören und das zu tun. Dann wird dieser Friede kommen. Punkt 3, David jagt dem Frieden nach, indem er seine Sünde bekannte. Also das Wort Sünde würde ich eigentlich gern streichen aus dem Vokabular. Das richtige Wort für Sünde ist ja Hamartia, heißt ein Bogenschütze schießt auf eine Zielscheibe und schießt komplett daneben. Ich weiß nicht, ob jemand von euch so im Schützenverein ist oder im Schießverein. Der schießt da drauf und schießt voll daneben. Oder vielleicht im Fußball, ist vielleicht ein besserer Begriff, Stürmer. Kennst du so einen Stürmer, der steht vorne dran und der verzieht voll, schießt voll daneben. Das ist Sünde. Der trifft das Ziel nicht. Also das ist der Begriff. Gott gibt seine Gebote und wir treffen die Gebote nicht. Sünde hat so diesen negativen Touch, weil es von der Kirche auf die Moral gedrückt wurde. Und weil dadurch auch die Inquisition und so, da hat man auf dieses schlechte Gewissen gedrückt. Aber Sünde ist eigentlich was anderes. Und Buße auch. Buße ist was Tägliches. Also diese Umkehr zu Gott, die brauchen wir täglich. Heißt nichts anderes wie, okay, ich habe heute wieder das Ziel verfehlt, ich wende mich wieder zu Gott hin. Und jetzt passiert Folgendes. Am Hof des Königs hatte jeder König immer einen eigenen Prophet. Vom Saul, der eigene Prophet war Samuel. Und dieser Prophet hatte die Autorität, die Aufgabe des Propheten war es, immer an den Bund Gottes zu erinnern. Immer an 5. Mose 5, Vers 6, an diesen Bund, der am Sinai geschlossen wurde. Das war die Hauptaufgabe auch der anderen Propheten. Wenn das Volk den Bund verlassen hat, sollte der Prophet sprechen. Und der König hat es jetzt einem Propheten erlaubt, und das finde ich erstaunlich, dass er an seinem Hof einen Prophet hat, der ihm was von der Zukunft sagt. Aber der Prophet hatte auch gleichzeitig die Autorität, dem König was über sein Leben zu sagen. Und das wollte der König nicht immer unbedingt gerne hören. Trotzdem hat man das den Propheten eingeräumt. Und das finde ich, wer in Leiterschaft steht, egal wie weit oben, je weiter oben du stehst, du brauchst Menschen, denen du Autorität gibst, in dein Leben reinzusprechen. Punkt 3, jagt dem Frieden nach, indem du deine Sünde bekennst. Punkt 3, such dir jemand, der Autorität über dich hat und in dein Leben sprechen darf. Bei mir ist das ja sogar in unserem Pastorengespräch verankert, dass ich einen Mentor habe. Das ist, und den rufe ich alle 2 Monate an und der sagt mir immer Dinge. Also das tut mir immer weh, wenn ich mit meinem Mentor telefoniere, weil der mir immer so die Wahrheit sagt, natürlich in Liebe, aber ich habe da immer erstmal so 1-2 Stunden dran zu knabbern, was er mir heute wieder gesagt hat. Aber der König hat hier einen Mentor, David, und der Mentor ist Nathan, der Prophet. Und der Prophet, Prophemi vom Griechischen, heißt fürsprechen. Er spricht für Gott etwas aus. Und er geht zum König David und erzählt ihm eine Geschichte von einem Mann, einem Reichen, der hatte ganz viele Schafe und Rinder. Und von einem Armen, und dieser Arme hatte nur ein Schaf. Und dann hat der reiche Mann Besuch bekommen. Dann hat er gesagt, Mensch, was mache ich denn? Von meinen Schafen nehme ich jetzt keins. Ich gehe zu dem Armen hin und nehme dem sein Schaf. Und gebe es meinem Gast jetzt und schlachte es. Und diese Geschichte erzählt der Prophet, der Nathan, dem David. Jetzt weiß ich nicht mehr hundertprozentig, was David sagt. Ich glaube, er sagt, Was soll ich jetzt mit dem machen? Ich glaube, er würde den sterben lassen. Ja? Genau. So, David sagt dann, okay, wer sowas macht, der sei des Todes. Und dann sagt Nathan zu ihm, du bist der Mann. Und hier wird die Sünde offenbar. Die Zielverfehlung. Und die Konsequenz ist natürlich immer diese Buße, diese Umkehr, also Metanoia, dieses Überdenken heißt das, Metanoia. Das heißt, es wird Situationen geben in unserem Leben, da wird Gott es zulassen, dass die Sünde offenbar wird. Jetzt gibt es aber Menschen, die tun alles dafür, um das zu verstecken in ihrem Leben. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal kommen Leute in den Raum und du merkst irgendwie, da stimmt was nicht. Und das gibt es bei mir manchmal, dass ich spüre bei Menschen, da stimmt was nicht. Und ich habe das früher so dann auch den Leuten gesagt. Ich habe so gemerkt, hey, bei dem stimmt was nicht. Oh, ich glaube, der hat ein Problem. So mit seinen Augen, ich glaube, der guckt zu viel auf Frauen. Und früher bin ich dann immer hin, habe gesagt, du, ich glaube, du hast da ein Problem. Und dann hat er gesagt, ja, das stimmt. Aber dann gibt es auch Menschen, die kommen in den Raum, da stimmt was nicht. Das spüre ich, aber ich weiß nicht, was es ist. Und ich spüre aber dann, die verstecken das. Und es gibt Menschen, die haben ein Lebenskonstrukt gebaut um ihr Leben, um irgendeine Sache zu verstecken. Also ich habe damals im Baumarkt gearbeitet, der Chef hatte immer Angst. Und sein ganzes Lebenskonstrukt ging um diese Angst. Er hat dann gesagt, oh Mensch, da hinten, die Autoreifen, die riechen, die dünsten aus. Wenn ich jetzt immer da hinten arbeite und da durchlaufe, kriege ich Krebs von der Ausdünstung. Wir machen jetzt die Schubkarrenreifen, waren es, da nach hinten. Und alles ging immer um diese Angst, das war sein Lebenskonstrukt. Das war aber so im Verborgenen, da konnte man auch nicht ran, da kam man nicht ran. Und wenn diese Sünde, aber diese Zielverfehlung, will ich es jetzt nennen, offenbar wird, dann möchte Gott in dieses tiefste Innere, da wo was versteckt ist, da möchte er rein und ran. Und ganz viele von uns lassen das nicht zu, weil das ganz schwierig ist und auch sehr, sehr weh tut. Und als ich auf der Bibelschule war, habe ich ja immer gedacht, ich kann viel von Gott lernen. Aber der Prozess, in den Gott mich hineingenommen hat, war ein Prozess, in dem er das ganz tief da unten rausgeholt hat. Es ging über Jahre hinweg, dass diese Freisetzung in mir drin war, ein innerer Prozess ganz tief unten. Gott hat es irgendwie rausgeholt, durch Menschen, durch Situationen. Als mein Vater dann an einem Autounfall plötzlich gestorben ist, das war so ein Einschnitt. Und die Freiheit und der Friede in meinem Leben kam dadurch, dass Gott das in mir gemacht hat. Und der Prozess, in den Gott mit euch möchte und den ich auch für dieses Jahr anstoßen möchte, ist der Prozess, dass wir das zulassen, dass Gott ganz tief da unten anfängt zu arbeiten. Das müssen wir zulassen. Wir verdecken das gern, wir machen das zu und manche haben das über Jahre hinweg zugedeckelt, die kommen da gar nicht selber dran. Du sagst denen was und die verstehen das gar nicht. Aber Gott, Gottes Geist möchte da ganz tief runter und es vorholen und will es ans Licht bringen. Und das ist, was hier passiert ist mit Nathan. Nathan hat es ans Licht gebracht, David hätte es vielleicht gar nie gesagt. Er wollte das mit allem, was er hatte, verdecken. Er war sogar bereit, den Uriah an der Front zu töten und sterben zu lassen. Hat ihn ganz an die Front gestellt, weil er wusste, er wird dort sterben. Aber Gottes Geist wird da immer dran arbeiten und es will an uns ran. Und da, wo Leute das zulassen, erst da bekommt sie auch diesen geistlichen Blick. Also ich war ja damals erschrocken, als in unserer Gemeinde dieser amerikanische Prediger kam, der viele verführt hat, der irgendwann Ketten an die Türen gemacht hat vom Gemeindegebäude und irgendwann auch so wahnsinnig wurde aus meiner Sicht, sodass die Leute nicht mehr ins Gebäude konnten. Das war wirklich schlimm. Auch. Und ganz viele Leute haben das nicht gemerkt, weil sie diese geistliche Sicht nicht hatten und weil sie nicht in diesem Prozess waren, dass Gott in der Tiefe ihres Herzens arbeitet. Wenn er da nicht arbeitet, wenn diese Sünde deckt, dann, wenn das zugedeckt ist, dann sehen wir an bestimmten Punkten nicht geistlich. Und dann haben wir auch diesen Frieden nicht. Und zu diesem Frieden, Punkt 3, David jagte dem Frieden nach, indem er seine Sünde bekannte. Habe ich mir heute vorgenommen, dass ich mal 20 Minuten predige, jetzt sind es aber doch wieder 30, weil ich hatte ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich an Heiligabend überzogen habe. Aber irgendwie, dann habe ich, manchmal denke ich dann wieder, aber irgendwie ist es doch wichtig, dass wir unter dieses Wort kommen, damit dieses Wort zu uns sprechen kann, dieses Wort Gottes, hier in Form von der Geschichte von David, damit dieses Wort diese Reinigung in uns bringt und diese Freiheit und diese Befreiung und diesen Frieden, von dem es ja auch immer spricht. Deswegen habe ich mir jetzt doch die Zeit genommen, auch wenn wir heute noch ein paar Sachen haben. Ich glaube, auch jetzt für diese Fastenwoche, David hat ja dann gefastet, weil Gott hat gesagt, dein erster der Sohn, den du mit dir sah, wie heißt die Frau auf dem Dach von David? Bathseba hast, den werde ich dir, der wird sterben. Weil da kam so dieser Fluch auch über die Linie Davids, dass er mit dem Schwert, seine Familie immer unter dem Schwert stehen wird. David fastete dann für diesen Sohn, weil er gehofft hat, dass dieser Sohn noch gerettet wird. Und dieses Fasten ist diese Ausrichtung. Und in diesem Fasten, da geht es eigentlich erstmal darum, auch, dass Gott spricht. Und das hoffe ich und wünsche ich und bete ich für diese Fastenwoche, dass es eine Zeit wird, wo Gott spricht. Und wir brauchen dieses Reden und deswegen wünsche ich mir auch und mache euch Mut, kommt doch mal ein Abend, wo Gott reden kann. Vielleicht ist es auch gerade ein Abend, wofür bitte passiert, aber ich habe mir überlegt, dass ich so die Psalmen von David ausdruck und die an die Wand klebe und dass wir sie lesen, jeden Tag, wenn wir uns treffen. Und einfach, weil Gott ganz viel redet in diesem Psalm. jage dem Frieden nach. Suche, wie heißt es? Suche den Frieden und jage ihm nach. Das ist eine positive Botschaft. Und ihr müsst ja eins wissen, das kennt ihr ja, auf jeden Imperativ in der Bibel liegt immer eine Verheißung davor zugrunde. Das hat ja Luther herausgestellt, dass die Bibel nie nur sagt, ihr sollt das und das tun, sondern immer eine Reihe an Verheißungen. Und die müssen wir oder dürfen wir in dieser Fastenwoche oder auch heute rausfinden.